Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Einfach mal Ich, dein Podcast für Lebensfreude, Stressabbau und intuitive Ernährung. Mein Name ist Heidi Rabach und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Stressmanagement-Trainerin und Intuitive Eating Coach und gemeinsam werden wir entdecken, wie wir mit ganz praktischen Schritten dein Leben leichter machen können. Lass uns starten! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Einfach mal Ich. Mein Name ist Heidi Rabach, ich bin zertifizierte Beraterin für intuitive Ernährung und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich und zwar sprechen wir mit Claudia. Sie ist ein Body Positivity Coach und wir beide unterhalten uns jetzt über die Frage, warum wir eigentlich alle schlank sein wollen. Claudia hat dazu hat sich sehr in die Materie vertieft, in dem Versuch für sich selber Frieden mit dem Thema zu schaffen. Und ja, ich freue mich ganz sehr auf das Gespräch mit ihr und ich hoffe, dass du genauso viel dafür für dich rausziehen kannst, wie ich aus meinem ersten Gespräch mit Claudia ziehen konnte. Viel Spaß dabei. Ich freue mich riesig, dass du da bist und bin ganz gespannt auf das Thema, warum wir alle schlank sein wollen. Bevor wir damit starten, würde ich dich bitten, dass du dich noch mal kurz vorstellst und ein bisschen erzählst, wie du zu dem Thema Körperakzeptanz und Body Positivity gekommen bist. Das finde ich gut.
Das mache ich sehr gern, liebe Heidi. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer so mega, wenn ich darüber sprechen kann, weil ich finde es einfach so wichtig, dass wir wirklich alle wissen, dass das Schlankheitsideal keine Erfindung der letzten 40 Jahre ist, sondern warum wir das wirklich so tief auch in uns drin tragen, selbst wenn ihr selber eine dicke oder eine sehr hochgewichtige Person sind. Aber du hast mich gefragt, ich soll mich erstmal kurz vorstellen. Deswegen kurz ein paar Worte zu mir, bevor ich nämlich, vielleicht muss ich mich später auch noch bremsen, bevor ich ganz ausführlich zum Thema Schlankheitsideal spreche. Also ich bin Claudia, ich bin 44 Jahre alt, ich lebe in Hamburg und dass ich mich, ich sag mal, mit dem Thema Body Positivity beschäftige und auch Frauen helfe, diesen Druck abzulegen, schlank sein zu müssen und den Körper lieben zu lernen, das war echt lange Zeit in meinem Leben nicht klar. Ich habe eine klassische Konzernkarriere hinter mir, habe 20 Jahre in der, wie man so schön sagt, fast-moving Consumer Goods Industrie gearbeitet, habe dann einen Break gemacht, habe gekündigt, bin da rausgegangen, habe ein Sabbatical genommen und habe geschaut einfach, was ist mir wichtig, womit will ich mich in meinem Leben und in meiner zweiten Berufslebenshälfte beschäftigen. Und natürlich, also ihr seht das sicher, vielleicht nur im Ausschnitt, aber ich bin selbst eine dicke Person und das Thema Gewicht hat mein ganzes Leben quasi bestimmt. Und ich bin in diesen Sabbatical gegangen mit dem Vorsatz, nach einer wirklich Auf- und Abgewichtskarriere, wie ich es dann für mich genannt habe, mit dem Vorsatz jetzt endlich nochmal was für mich zu bewegen und Ernährung und Bewegung in Einklang zu bringen und endlich abzunehmen. Und ich habe es dann mit Intervallfasten versucht, das war 2019, da kam das gerade so auf, Anfang 2019, denke ich, es hat nicht funktioniert. Und an dem Punkt war mir klar, ich muss da komplett was ändern. Und natürlich habe ich mich, wenn seit meiner Pubertät, habe ich Diäten gemacht, habe immer wieder mit dem Auf- und Abgekämpft meines Gewichts, habe mich mit allem beschäftigt, mit Ernährungsphysiologie, also quasi Makronährstoffe, Vitamine, der Stoffwechsel der Zellen, ihr habt sie alle zu Hause stehen, diese Bücher, die man gelesen hat, auch mit emotionalem Essen. Und ich bin einfach nicht weitergekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann jetzt nicht die Lösung sein. Und ich habe einmal geschaut, auf mich geschaut quasi, was ist mir wichtig und dass ich wertvoll bin, egal in welcher Hülle ich quasi stecke. Und das war für mich so komplett der Durchbruch, möchte ich es nennen, dass ich mir diese Zeit genommen habe, mich mit mir zu beschäftigen. Und so bin ich auf den Weg gekommen und habe auch gesagt, okay, ich möchte gar nicht zurück in die normale Wirtschaft, in Anführungsstrichen, in ein ganz normales Angestelltenleben, weil da war auch Erschöpfung spielte eine Rolle, das sogenannte Hamsterrad, und habe gesagt, ich mache mich selbstständig und ich helfe eben jetzt Frauen, aus diesem Dilemma herauszukommen, diesem Dilemma, ich habe 20, 30 Jahre in meinem Leben versucht abzunehmen, aber ich bin eigentlich immer dicker geworden, aber ich will doch so gern schlank sein Und ja, das tue ich heute mit ganz, ganz sehr viel Freude und ja, würde mich auch als Botschafterin für Körperakzeptanz und Selbstliebe betrachten, weil ich finde es einfach so wichtig, dass man diese Energie, die man hat, die man wirklich in die Dinge, die einem wichtig sind im Leben, stecken darf und eben nicht in diesen Kampf, in diesen wirklich ja, Kampf gegen Windmühlenflügel, gegen ein Gewicht, weil ich habe mich auch damit beschäftigt, was steht hinter Gewicht, auch mit bestimmten Studien beschäftigt. Und das Gewicht wird durch so viele Faktoren beeinflusst, dass es eben nicht dieses ist, was man ständig vorgebetet bekommt. Tu die Kalorien rein, mach das Workout und zack, wirst du abnehmen, Gewicht halten und so aussehen. Heidi, wir könnten dasselbe essen, uns genauso bewegen und wir würden immer noch anders aussehen.
Genau.
Es ist einfach nicht so einfach. So, jetzt habe ich schon wie viel rausgebracht.
Das klang schon super, weil es ist auch ein Thema, was mir so sehr am Herzen liegt, weil es ähnlich dem Aha-Moment ist, den ich hatte, als ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt noch die zweite Lebenshälfte damit verbringe, mich nur über Ernährung und meinen Körper zu definieren und mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen.
Genau.
Das Leben muss doch mehr sein, als mich nur mit Ernährung und meinem Körper und meinem Aussehen und kann ich die Hose anziehen oder passt das Oberteil dazu, rumzuärgern und mich deshalb nicht wohlzufühlen und mich deshalb nicht dem widmen zu können, was mir eigentlich wichtig ist. Und da sind wir genau auf der gleichen Wellenlänge, dass wir einen ähnlichen Aha-Moment hatten. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich alle den Wunsch und auch den hatte auch ich, als ich angefangen habe, mich mit intuitiver Ernährung zu beschäftigen, dass ich im Kopf den Traum hatte, dass ich dadurch auf wundersame Weise plötzlich in Größe 36, 38 passe und ich dann allen als Messias sagen kann, ja, du musst nur intuitiv essen und dann wirst du von alleine schlank. Das ist natürlich so nicht der Fall. Und deshalb bin ich jetzt gespannt von dir zu hören, was denn eigentlich dahinter steckt, warum wir alle schlank sein wollen.
Ja, tatsächlich. Also das dürfen wir uns alle bewusst machen. Selbst wir beide, die uns sehr mit dem Thema beschäftigen, ich würde darauf wetten, ich weiß es von mir zumindest, auch ich habe dieses Schlankheitsideal immer noch in mir drinstecken quasi, weil ich 40 Jahre meines Lebens quasi damit beschallt wurde. Und ich habe auch Ende 2019 eine Ernährungspsychologie-Weiterbildung gemacht und dort wurde eben auch die ganze Historie beleuchtet, auch soziologische Komponenten. Und das war für mich einfach auch wirklich so ein Augenöffner, zu merken, wo kommt dieses Schlankheitsideal her? Weil man meint ja immer, ja, in den 80ern zog sich Jane Fonda auf einmal Badeanzüge an und machte Aerobic im Fernsehen. Und dann wäre es so entstanden, weil die Medien dieses Bild immer weiter transportiert haben. Selbstverständlich spielen Medien eine große Rolle, weil das, was wir sehen, bestimmt unsere Realität. Da können wir, glaube ich, später nochmal drüber sprechen. Aber ich muss viel, viel weiter zurückgreifen. Ich muss nämlich bis in die Antike reisen bei diesem Thema Schlankheitsideal tatsächlich. Weil das war sozusagen, ja, man sagt ja immer so schön, die Wiege der Zivilisation. Also ich gebe hier schon mal eine Warnung an alle, die Ethnologie studiert hatten, beziehungsweise sich da besser auskennen als ich. Ich stelle es natürlich hier sehr vereinfacht dar, weil ich eben das auch nur in einem Abriss gelesen und in meiner Weiterbildung gehört habe und ich selbst irgendwie jahrelang studiert habe. Also man möge mir verzeihen, wenn ich da vielleicht nicht immer die richtigen Fachbegriffe finde. Aber ich finde es einfach zu wichtig, diese Mechanik zu verstehen. Weil damals, als die ersten Zivilisationen entstanden sind, die auch bleibende Dinge hervorbrachten, also wir denken an die Griechen, an die Römer, die da Aquädukte gebaut haben, die konnten eben, haben nicht nur spontan irgendwie Bier gegärt und wussten nicht, wie haben sie es gemacht quasi, sondern die haben Wein angebaut, Olivenöl kultiviert. Also alles Dinge, die uns geholfen haben, sozusagen die Zivilisation in die Wege zu leiten. Und ich sagte dann immer so schön und schwupps, dann wurde irgendwann nicht nur die Landwirtschaft, Lagerhaltung erfunden, sondern irgendwann auch das MRT und der elektrische Eierkocher und wir sind zum Mond geflogen, zack. Und das alles war nämlich nur möglich, indem wir uns als, ich sag mal immer wir, indem sich die Menschen einfach gemäßigt haben. Die waren nicht mehr so triebgesteuert. Es hängt eben auch damit zusammen, dass die Demokratien entstanden, in der Antike und da wurde der einzelne Bürger immer wichtiger. Und der Bürger, der sollte sich dann am besten mäßigen, damit er eben nicht sagt, ach Mensch, heute habe ich keine Lust, da zu der Versammlung zu erscheinen oder mit meinem Kollegen da am Aquädukt zu bauen. Ich schlafe einfach mal aus und esse dann, wie mir passt. Sondern, nee, ich muss aufstehen, ich esse irgendwie ein leistungsmäßiges Frühstück und dann gehe ich zu meinem Aquädukt bauen. Also ihr merkt schon, sehr vereinfacht dargestellt. Aber diese Mäßigung wurde immer wichtiger, damit man eben seinen Beitrag zur Zivilisation leisten konnte. Und schon da war es quasi in den Köpfen drin, es ist wichtig, sich zu mäßigen. Und man meint ja immer, dass der Körper, der groß ist, sich eben nicht mäßigen kann, weil er einfach unkontrolliert Essen und Kalorien in sich hineinstopft. Und dort wurde das geboren quasi. Und es wurde noch schlimmer. Das Christentum, also ich möchte niemand in der Religion zu nahe treten, aber es ist einfach so, dass man sieht, in der Religion entstand dieser ganz krasse Leib-Seele-Dualismus oder beziehungsweise wurde der gefördert. Da wurde mal gesagt, Seele gut, Körper, böse Sünde. Und wir merken das auch noch heute an unserem Vokabular, wenn wir über Essen reden. Stück Torte, na, hast du gesündigt. Schokolade, die süße Verführung. Also das sind alles Dinge, die, ich werde schwach. Also von euch, der da jetzt zuhört, wird so ein Bild sofort aufkommen, welche Vokabeln er selbst benutzt. Und das wurde da wirklich etabliert und gesagt, ja, der Körper, der ist einfach nur dieses irdische, allen Versuchungen ausgesetzt und die Seele muss sich eben davon lösen und aufsteigen. Und es wurde noch schlimmer, konnte noch einen draufsetzen mit eben dieser protestantischen Arbeitsethik, die eigentlich auch so im 18. Jahrhundert entstand, auch Wiege des Kapitalismus sicherlich, als dann gesagt wurde, nee, Sündenerlass ist nicht mehr möglich. Du, wenn du hier auf der Welt bist, dann musst du ordentlich arbeiten. Also es galt quasi nur noch diese Arbeitsmoral und diese Arbeitsethik. Und derjenige, der halt mehrgewichtig, hochgewichtig war, dem wurde halt nachgesagt, naja, der arbeitet nicht, der lässt sich halt gehen und der leistet hier keinen Beitrag. Und das im Kopf zu haben, zu sagen, dass diese Gedanken, die wir über uns selbst, über andere Menschen haben mit einem hohen Körpergewicht, dass die wirklich seit 2000 Jahren in unseren Generationen drinstecken, das finde ich wirklich so wichtig zu wissen, weil da spielen wirklich ganz verschiedene Mechaniken dann auch mit einer Rolle. Weil auch dann dick zu sein zum Beispiel, mehr zu essen, kann auch eine Form des Protests sein gegen diese Art von Gesellschaft, die sich bildet. Ich meine, wir haben außerdem heute eine Überflussgesellschaft, zumindest in der westlichen Welt, wo wir wirklich alles im Umfang haben, aber wir haben auch eine genetische Programmierung in unserem Urbestandteil des Hirns, der sagt, Essen ist gut, süß ist es gut, weil das sichert das Überleben. Das ist einfach eine biologische Prägung und die stehen gegeneinander. Und dann steht noch die Psyche da, die halt sagt so, na, wenn du mir was verbietest, dann will ich es erst recht. Da sind halt so ganz verschiedene Mechanismen, die neben den rein körperlichen Dingen, die eben, was spielt alles rein in ein Gewicht, die eben auch dafür sorgen können, dass man mehrgewichtig ist. Und es ist einfach okay so.
Als du das jetzt erzählt hast, dachte ich so, das spielt bestimmt in dieses Bild großer Körper, wenig arbeiten, spielt bestimmt die Tatsache rein, dass sich für sehr lange Zeit nur die sehr Reichen, die eben nicht körperlich arbeiten mussten, das auch leisten konnten, die im Lebensmittelüberfluss leben konnten. Und dass dann normalerweise die einzigen waren, die größere Körper überhaupt haben konnten, weil sie natürlich überhaupt erst genügend Lebensmittel hatten. Aber gleichzeitig war es natürlich ja auch in manchen Phasen sogar ein Ideal, ne? Also eben weil das, so wie wir jetzt die Celebrities, wie die angehimmelt werden und wie die aussehen, ist das Ideal. So war ja auch teilweise eben dadurch in der Geschichte, dass das Größergewichtige
Selbstverständlich, weil es auch ausgedrückt hat, also in Hungers- oder Kriegsphasen war der größere Körper dann der Ausdruck von Reichtum, weil man eben in der Lage war, genügend Essen zu haben, wie du es gerade sagst. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist oftmals so, und das kann man sehen, wenn man in andere Gesellschaften, andere Kontinente geht, wo vielleicht auch ein großer Körper noch heutzutage ein Statussymbol ist, dann kann man einfach drauf schauen, dass das Ideal der sozusagen der oberen Klasse, ob das jetzt der richtige Begriff dafür ist, das kann ich, vermag ich gerade nicht zu sagen, aber das Ideal ist eben immer das, was dort, wo der Einfluss, die Macht in der Gesellschaft ist, was dort herrscht, das ist dann auch das Ideal für diese Gesellschaft eben. Und man kann natürlich auch für die westliche Gesellschaft die Mechanik verstehen, denn in diesen Zeiten, ich meine, denken wir ins dunkle Mittelalter zurück, da warst du nur wer, wenn du in die richtige Familie geboren wurdest, wenn du diesen Status hattest und der wurde nur über Geburt oder vielleicht noch Heirat, aber da musste man ja auch in den richtigen Kreisen sein, weitergegeben. Und dieser Körperkult, der heutzutage betrieben wird, der ist eben auch diese Befreiung von diesem Statusdünkel, egal was du hast, wie du geboren wurdest, wo du geboren wurdest, über dieses Körperkult-Ding kannst du dir soziale Anerkennung holen. Deswegen ist es auch so verständlich, dass die Menschen wirklich so, guckt man in die Kommentarspalten auf Facebook, YouTube und sonst wo, dass da wirklich so harte Diskussionen sind, wenn es ums Dicksein geht, gegen das Dicksein, weil es einfach so es ist einfach so ein Angriff, wenn ich jetzt komme und sage, es ist völlig in Ordnung, dick zu sein und ob ich jetzt so viel wiege oder eine Normfigur habe, das ist für mich kein Unterschied in der Anerkennung für den Menschen. Das ist ja ein harter Angriff, weil das ist ja für einige auch eines der wenigen Dinge, auf die sie sich sozusagen, auf die sie Einfluss haben in ihrem Leben. Mhm. Und deswegen befürchte ich halt, dass es auch nicht so schnell vorbei sein wird, sozusagen, dieser Kampf zwischen dieser Annahme, nein, nur schlank ist gut, und eben dieser Aussage, nein, alle Körper sind gut, wie sie sind, eben weil wir es gar nicht so in der Hand haben, unseren Körper irgendwie aussehen zu lassen.
Das spielt sicherlich auch, und das war für mich auch nochmal ein Augenöffner, spielt sicherlich auch eine Rolle, dass auch alles, was an Studien da ist zum Thema Gesundheit, immer durch diese Brille betrachtet wird und ausgelegt wird. Und dass man zum Beispiel, wenn die gesundheitlichen Nachteile von Übergewicht im Raum stehen, nie betrachtet, dass Menschen in größeren Körpern einer riesigen Form von Diskriminierung ausgesetzt sind, die natürlich einen unglaublichen Stress verursacht, wie das auch andere Bevölkerungsgruppen, die diskriminiert werden, genauso erleben. Und die ganze Dynamik, die zwischen Stress und Mehrgewicht, Stress und Hoffnungslosigkeit, die damit einherkommt, und wie sich das alles aufs Gewicht auswirkt, das bleibt meistens außen vor. Und auf jeden Fall bleibt außen vor, wie viele Diäten diese Leute schon gemacht haben und die Folge, die Diäten nach sich ziehen, nämlich, dass der Körper schwerer wird. Das ist alles, was dem Ganzen nicht hilft und was in unseren Köpfen dieses Bild noch mehr verstärkt. Wir müssen schlank sein, damit wir gesund sein können, weil alle Daten so ausgelegt werden, dass nur ein schlanker Körper auch ein gesunder Körper ist.
Ja, absolut, weil es auch teilweise ja so weit radikalisiert wurde, dass der Staat auch in den Körper eingreift. Ich meine, ein absolut dunkles Kapitel in der Geschichte des Dritten Reich, da gab es einen Reichsvollkornausschuss. Also da wurde tatsächlich, das gab den, ich habe genauso geschaut, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil man ja auch dachte, Vollkorn, das wäre irgendwie in den 90er Jahren oder sowas hochgekommen als Trend quasi. Es ist nicht so. Und es ist einfach so, dass da diese Gesundheitspolizei auch existiert einfach. Dass eben auch alles, was mit einer Beratung in der Form wahrgenommen wird, oder beziehungsweise was da existiert, wahrgenommen wird, eben als Gesundheitspolizei auch. Und das ist so, hat sich in den Köpfen der Menschen einfach so verfestigt, dass ein großer Körper, ein dicker Körper, ein fetter Körper überhaupt gar nicht mehr gesund sein kann. Also das liest man in allen Kommentarspalten quasi. Und was dabei auch bei manchen Studien außer Acht gelassen wird, ist einfach diese Diskriminierung, die Menschen an großen Körpern auch erfahren, wenn sie beim Arzt sind. Also da gibt es viele britische Studien, eine amerikanische Studie quasi. Und wenn man dann nämlich den Zeitraum quasi anschaut, wo dicke Menschen gar nicht ernst genommen werden, wenn sie mit Beschwerden zum Arzt gehen, da wird einfach gesagt, ach, der ist der Zehennagel eingewachsen, naja, dann nimm mal 5 Kilo ab, dann wird es besser. Ist jetzt ein sehr ironisches Beispiel, aber es ist wirklich ernsthafter Hintergrund, dass da ernsthafte Erkrankungen dahinter sind, die einfach sich verschlimmern, weil die Leute nicht ernst genommen werden aufgrund ihres Körpergewichts. So. Und dann hat man nämlich den Umstand, dass auf einmal die Menschen in großen Körpern, die viel kränkeren Menschen sind, ja, die wurden einfach über einen langen Zeitraum nicht behandelt. Also das ist wirklich auch ein riesiges Thema. Und ich freue mich da auch über jeden Aktivisten, der da arbeitet in dem Bereich. Jules Schönwild zum Beispiel, die sich da ganz stark engagiert und in die Diskussion eingetreten ist. Weil es ist einfach diese Gewichtsdiskriminierung auch von Ärzten und Ärztinnen ist einfach wirklich, wirklich krass. Also ich habe britische Studien gesehen, da sind 75% der Medizinstudierenden gehen schon, bevor sie in sozusagen ihr Studium rein, mit dieser Gewichtsdiskriminierungsgedanken gehen sie da rein. Und dann haben sie noch dieses Training, was ihnen sagt, nur der Normkörper ist sozusagen der gute Körper. Also was soll da an effektiven Behandlungen für dicke Menschen rauskommen? Es gibt auch eine Studie, die sagt, dass eben die dicken Patienten von den Ärzten viel weniger Zeit bekommen, die beschäftigen sich viel weniger mit denen, weil sie weniger Respekt auch vor ihnen haben. Also das ist wirklich, weswegen wir darüber sprechen müssen, warum das Gewichtsdiskriminierung ein Thema ist. Und das habe ich auch für mich erst, ich sag mal, in der letzten Zeit in der Entwicklung auch gesehen. Ich sehe Body Positivity als Respekt für jeden und alle Körper. Es heißt nicht, du musst deinen Körper auf einmal lieben oder schön finden. Das ist überhaupt nicht nötig. Es ist einfach der Respekt vor dem Körper und es ist der Respekt vor anderen Körpern. Und da muss man natürlich dann irgendwann über dieses Diskriminierungsthema sprechen, definitiv, ja.
Das ist was ich auch erst spät realisiert habe. Ich komme ja auch aus der Pflege. Ich habe Krankenschwester ursprünglich gelernt und auch ein paar Jahre gearbeitet. Und das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist, dass für quasi jede Krankheit, sobald es an die Risikofaktoren ging, wurde immer per Default immer Übergewicht aufgezählt, auch wenn es keine offensichtlichen Gründe dafür gab.
Ja, ja.
Und es wurden immer, also ich habe in der Orthopädie gearbeitet, ist es im Rückblick ist es herzzerbrechend, wie häufig Menschen, die mit Schmerzen in den Knien gekommen sind, denen gesagt wurde, sie müssen erst mal 20 Kilo abnehmen, sonst operieren wir sie nicht, während jemand mit einem dünneren Körper sofort drangenommen wurde. Und das Ganze wäre ja kein Problem, wenn wir funktionierende Methoden hätten, um das Körpergewicht langfristig runterzukriegen. Genau. Dann würde ich sagen, ist ja okay, mach mal so. Aber da Studie um Studie um Studie immer wieder zeigt, dass es keine langfristige Methode gibt, die das Gewicht reduziert. Und im Gegenteil, dass wir die Leute, die wir auf Diät schicken, auch von Ärzten verordnet, dass die nur dicker und dicker und dicker werden, weil der Körper einfach so eingerichtet ist, dass er nach einer Hungersnot mehr einlagert.
Ja, woher soll der Körper das wissen, dass das eine
Beabsichtigung ist? Genau, die Zellen wissen nicht, dass der Lidl um die Ecke ist.
Ja.
Und das finde ich ein schwieriges Thema zu sehen. Da hoffe ich, dass zumindest noch in unserer Lebenszeit sich ein bisschen was verändert, weil ich zum Beispiel auch an meiner Mutter sehe, die häufig gar nicht zum Arzt geht, wenn ihr was fehlt, weil sie weiß, dass die erste Frage das Thema Gewicht ist, weil das Erste ist, ja, sie müssten aber auch was abnehmen, auch wenn das überhaupt nichts damit zu tun hat. Als ob Menschen das nicht wüssten, dass sie ein anderes Gewicht haben als der Durchschnitt. Ne? Das ist ja nicht so, dass... wirklich. und welche
gesundheitlichen Folgen das hat für Menschen, die sich aus diesem Grund nicht zum Arzt trauen, dann ist es natürlich leicht zu sagen, ja, die sind alle kränker, weil sie nicht am gleichen Zeitpunkt in der Krankheitsentwicklung behandelt wurden.
Tatsächlich, wem das so geht, kann man immer nur empfehlen, wenn man eventuell nimmt man sich sogar Beistand mit zum Arzt, wenn man glaubt, dass man allein nicht damit klarkommt, aber dass man dann wirklich danach fragt, okay, was sind die Diagnosemethoden, die Behandlungsmethoden für einen normgewichtigen Menschen und dass man auf diesen dann auch pocht oder sich dann auch, wenn der Arzt es eben sagt, das mache ich nicht, dass man darum bittet und den Arzt auffordert, das auch so in die Krankenakte zu schreiben, dass eben diese Behandlung nicht genehmigt, verweigert oder was auch immer wurde. Das ist, ich sag mal, erstmal das Direkteste, was man tun kann. Und bei manchen Ärzten wirkt es vielleicht, dass man eben diese Frage stellt, zumindest, dass man ein Suchbild erhält, in welche Richtung kann ich suchen quasi. Aber es ist wirklich tatsächlich, wie du sagst, das ist herzbrechend, dass da nicht geholfen wird, sondern einfach wieder nach Hause geschickt wird quasi. Und diejenigen dann eben auch einfach nicht mehr zum Arzt gehen, weil sie wissen, dass da nichts bei rumkommt quasi.
Also die Hauptfrage, das ist für jeden, den das betrifft, ist, wenn der Arzt sagt, ja, sie müssen erstmal abnehmen oder das liegt an ihrem Gewicht, dann zu sagen, wie würden Sie mich denn jetzt behandeln, wenn ich normalgewichtig wäre? Und da hat jeder ein Recht drauf, so behandelt zu werden, vom Respekt mal ganz abgesehen.
Ja, genau, das ist ja das Thema. Also ich bin mir da gerade nicht so sicher, was die Ärzte heute noch schwören müssen, auf den hippokratischen Eid zur Hilfe schwören müssen oder wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber ich denke, jeder der Ärzte hat sich dem verschrieben, Menschen zu helfen und Menschen zu beschämen, ihnen dann vielleicht auch noch abzukanzeln mit dieser Gewichtsproblematik quasi. Das hilft nicht, das macht ein Schamgefühl, das macht Schuldgefühle, das lässt den Menschen definitiv sich schlechter fühlen und das macht Stress und das hat auch keine guten Auswirkungen auf die Gesundheit. Also tja, was soll man da sagen? Deswegen ist es einfach wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt auch einige Ärzte, die darüber anfangen zu sprechen, mehr im englischsprachigen Raum, tatsächlich in den USA, in Großbritannien. Aber ich hoffe dann immer, dass die Welle dann auch mal hier sozusagen aufs Festland Europa überschwappt und dass wir es einfach schaffen darüber, dass wir ständig drüber sprechen, den einen oder anderen doch mal zu interessieren, da sich in das Thema auch mal einzulesen und die entsprechenden Studien dann zu wälzen.
Weil wir haben ja offensichtlich häufig das, und das erlebe ich auch in Gesprächen ganz oft, dass wir dieses Bild, ich muss schlank sein, im Kopf haben, weil wir glauben, dass wir nur so gesund sein können. Und dabei völlig außer Acht gelassen wird, und das ist auch, wie die Medien das präsentieren, es wird völlig außer Acht gelassen, dass man in einem großen Körper gesund sein kann und dass man in einem schmalen Körper krank sein kann.
Ja.
Davon abgesehen, dass auch ein kranker Mensch Respekt verdient und dass wir nicht an Gesundheit festmachen, ob wir jemanden respektvoll behandeln oder nicht. Aber ungeachtet dessen ist es wichtig, dass wir den Fokus wegnehmen von schlank ist gesund und dick ist ungesund und mehr darauf hingucken, wie geht es demjenigen denn? Ja. Weil es gibt genügend Übergewichtige, also oder Mehrgewichtige, ich gewöhne mir das Wort gerade ab. Ja. es gibt genügend mehrgewichtige Menschen, die sind fit wie ein Turnschuh. Und auch wenn man es ihnen nach dem gesellschaftlichen Modell nicht ansieht, gibt es keinen Grund für sie, irgendwas abzunehmen. Ja. Insbesondere da einige Studien nahelegen, dass das Abnehmen ihnen eher gesundheitsschädlich daherkommen würde.
Tatsächlich.
Und sie im etwas höheren Bereich besser angesiedelt sind.
Ja, tatsächlich, wie du sagst, es gibt Studien, die eben sagen, dieses Weight Cycling, dieses ständige Auf- und Ab-Abnehmen durch Diät, Zunehmen, Jojo-Effekt. Ich meine, 95% der Diäten halten den Abnahmeerfolg nicht langfristig. 2/3 der Menschen wiegen hinterher sogar noch mehr als vorher. Ich meine, das ist das, was wir alles sehen. Das sind die Leute, mit denen wir auch arbeiten, die all das, genau das erfahren haben und die eben nicht nur ein halbes Jahr auf ihren Abnahmeerfolg mit der Diät X oder dem Trainer, Trainerin Y schauen. Es ist einfach krass, dass es nicht funktioniert, aber die Menschen sich eben darauf weiter stürzen, auf diese Diät. Na klar, es ist auch so eine schöne Projektion, weil man hat so das Gefühl, wenn ich erstmal x Kilo abgenommen habe, zack, da sind alle meine Probleme weg. Nein, du musst weiter Rechnungen bezahlen, du wirst einen Lebensunterhalt verdienen müssen, du wirst Themen in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen haben quasi. Und es macht so viel mehr Sinn, auf diese Themen zu gucken, als rein auf das Körpergewicht. Und das ist eben der Ansatz, dass man sagt, man kann genauso gut gesunde Verhaltensweisen haben, egal in welchem Gewicht man steckt sozusagen, egal in welchem Körper. Es kommt auf das Verhalten an. Und die Erfahrung habe ich auch persönlich gemacht. Wenn nicht dieser verzweifelte Wunsch des Abnehmenwollens dahinter steht, dann fällt es mir viel leichter, bestimmte Gewohnheiten beizubehalten. Weil natürlich diese Abnahme, die dann mal erfolgt, dann stagniert sie wieder, dann geht sie wieder zurück, Gewicht geht wieder hoch. Das bringt mir eine Rückmeldung von, ich schaffe es nicht, ich kann nicht, ich habe da keinen Einfluss drauf und zack, stelle ich diese Gewohnheit nämlich wieder ein. Aber wenn ich das einfach nur nach meinem Befinden, wie du sagst, schauen wir drauf, wie es den Leuten geht, geht es mir besser, wie fühle ich mich, wie kann ich schlafen, wie kann ich mich bewegen, wenn ich danach gehe und dieses direkte Feedback von meinem Körper auch bekomme, wie es mir geht, dann bleibe ich doch viel besser dran, als wenn ich immer nur denke, die Zahl auf der Waage, oh mein Gott, was wird die mir sagen, weil die wird mich definitiv davon abbringen, weil die wird nicht langfristig nach unten zeigen.
Ja.
Habe ich das ja selbst oft genug gesehen in meinem Leben.
Mhm. Ja, ich genauso. Und das kann man ja daran schon erkennen, dass wir häufig zum Beispiel eben körperliche Bewegungen sehr unangenehm assoziiert haben, weil wir es eben versucht haben, um unseren Körper zu schrumpfen, Sport irgendwie zu nutzen und den effektivsten, am besten funktionierendsten Sport, egal ob der einen Spaß macht oder nicht, durchzuziehen. Und bei vielen Leuten dann beim Thema Bewegung sofort die Klappe runtergeht, weil einfach keine angenehmen Erlebnisse damit verbunden wurden.
Genau. Anderer Effekt ist, dass man sich bewegt, man läuft und man nimmt es nicht als Bewegung wahr, weil man so quasi gelernt hat, nur wenn mir der Schweiß aus allen Poren bricht, ich quasi zusammenbreche vor Erschöpfung, nur dann ist es Bewegung, die zählt quasi. Das kommt ja noch dazu, dass wir das gelernt haben oder dass wir als Kinder halt in dem unsäglichen Schulsport irgendwie durch die Gegend gehetzt wurden und dann benotet wurden, wie viel Wiederholung man hiervon, wie schnell davon ist. Ja. Und Sport natürlich dann immer sofort einen ganz blöden Unterton bekommen hat, wenn man nur das Wort quasi in den Mund genommen hat. Ich meine, ich war in Sport auch einfach schlecht. Aber ich wollte Handball spielen, ich wollte Volleyball spielen. Das habe ich da alles ausprobiert, solange ich noch ein kleineres Kind war quasi in der Grundschule, im Grundschulbereich. Da hat mir das alles noch irgendwie Spaß gemacht. Aber später wollte ich dann auch mit einer Freundin, die auch, wir dachten, wir wären dick. Wir waren gar nicht, wir waren ganz normal quasi. Wir waren dann auch in einem Bereich, wo wir irgendwie gesagt haben, nee, dieses, wie hieß das immer, Gymnastik, rhythmische Sportgymnastik oder wie?
Ja,
diese gymnastischen Arten im Sport, da gab es so mehrere Züge in den Sportunterrichten. Und dann haben wir schon gesehen, dieses ganze Gymnastische mit den engen Anzügen ist nichts für uns. Wir machen lieber in dem athletischeren Teil, weil da wurde uns dann aber wieder gesagt, naja, das ist eher so für Jungs. Warum wollt ihr denn da mitmachen? Und in diesem Gymnastikteil haben wir uns aber nicht wohlgefühlt. Also es ist einfach so schlimm, wie man beeinflusst wird, dass man mit seinem Körper nicht machen kann, was einem Freude bereitet. Das ist, deswegen, wir müssen einfach drüber sprechen, was uns alle quasi beeinflusst hat und wie wir es auch anders machen können.
Ja.
Ich glaube, drüber sprechen und für sich selbst auf bestimmte Dinge einfach schauen, das hilft wirklich so viel.
Ja, deshalb wäre jetzt meine Frage an dich, wie kommen wir denn, außer dass wir drüber sprechen und Sachen in den Blickpunkt richten, wie kommen wir denn aus der Zwickmühle raus, dass wir natürlich alle das Ideal im Kopf haben und uns selber, wenn wir vorm Spiegel stehen, auch damit vergleichen und häufig dann eben auch sagen, ich kann mich so nicht schön finden. Mhm. So kann ich nicht bleiben. Das ist ja eigentlich das Grundproblem dahinter, weshalb Menschen anfangen, Diäten zu machen oder krasse Sportprogramme, weil sie das Gefühl haben, so kann ich mich nicht ertragen. So gefalle ich mir nicht. Hast du ein paar Tipps, wie man den Weg, der natürlich dauert und nichts ist, was wir mit, okay, 3 Schritte heute, fertig, morgen finde ich mich schön, abarbeiten kann, aber wie man den Weg anfangen kann?
Ja, also So einige tatsächlich. Der erste ist zum Beispiel, hier unserem Interview zu hören und einfach sich auch informieren über Mechaniken und Fakten, die dahinter stecken. Vielleicht auch mal in diese Studien von Health at Every Size reinzuschauen und wirklich zu schauen, dass es wissenschaftliche Ergebnisse gibt, die eben sagen, dass man auch in einem größeren Körper gesund sein kann. Gerade wenn man an dieses Thema kleiner, schlanker Körper ist Gesundheit und der große Körper ist eben nicht gesund, glaubt, dass man sich damit einmal wirklich bewusst auseinandersetzt, sich auch wirklich bewusst auseinandersetzt, wo dieses Schlankheitsideal kommt und sich dann einfach zugestimmt, ja, ich kann mich im Moment nicht schön finden, aber ich weiß auch, woher das kommt. Weil meine ganze, also die Historie der Gesellschaft so geformt ist und das, was ich jeden Tag sehe und wie andere Menschen über dicke Körper sprechen, das ermöglicht mir gar nicht, mich selbst schön zu finden. Und das einfach erstmal nur bewusst zu machen und man muss es nicht gut finden, einfach nur mal bewusst machen, dass es eben so ist. Und dann ein wirklich, hört sich immer ein bisschen albern an, aber es ist wirklich ganz entscheidender Schritt, Sehgewohnheiten ändern. Also die Feeds bei Social Media, was man sich anschaut, wirklich durchflöhen, durchgehen und sagen, alle, die nach dem Konsum der Inhalte ich mich schlecht finde, die schmeiße ich jetzt raus und ich hole mir Accounts rein von wirklich von dick, fetten Personen, von Menschen, die mit ihrem Körper ganz normal und bewusst, unbewusst quasi umgehen und sich das wirklich anzuschauen, weil das werdet ihr merken, dass man, je mehr Zeit man sozusagen mit den Ansehen von großen Körpern verbringt, dass man sie umso mehr auch akzeptieren einfach kann. Sie wurden einfach aus unseren Sehgewohnheiten ausgeschlossen und wurden einfach nur mit dem Finger drauf gezeigt. Also wirklich Sehgewohnheiten ändern und auch sich entsprechenden Gruppen anschließen. Also sei es, ob man in Facebook-Gruppen geht oder einfach eben nur ein stiller Follower ist. Aber das einfach, ja, einfach wirklich sich täglich damit eben auch konfrontieren, könnte man fast so sagen. Und für sich selbst halt bewusst machen, dass man auch diese Gewichtsdiskriminierung, dass man die einfach selbst noch hat. Man merkt das vielleicht, wenn man Menschen sich mit Menschen vergleicht, die einen noch größeren Körper haben als man selbst, dass man sich das einfach mal bewusst macht, wie oft man das eigentlich tut. Und vielleicht kann man dann auch damit einfach aufhören. Wichtig ist auch, den eigenen Körper nicht zu dissen. Und gerade wenn man vielleicht einen schlechten Tag hat, wo man sich wirklich besonders mies fühlt, noch vor den Spiegel stellt und dann so, ach nee, das sieht gar nicht gut aus und da noch in den Bauch irgendwie fasst, sondern einfach mal den Fokus auf die Seiten, die man am Körper schon gut leiden mag, die man akzeptieren kann. Vielleicht auch mal einfach sich, wenn man einen schlechten Tag im Spiegel hat, das habe ich immer gemacht, sich so ein Auge zu kneifen. Bei mir hat das wunderbar geholfen, dann hatte ich gute Laune quasi. Aber einfach nicht mehr so schlecht über den eigenen Körper zu sprechen. Wenn man sagt, ich habe, also Triggerwarnung, Diät-Talk, ich habe einen fetten Bauch, ich habe fette, hässliche Beine, dass man einfach diese Bewertung rausnimmt und sagt, das sind meine Beine, das ist mein Bauch. So als ersten Schritt auch in die Neutralität zu kommen. Und dann eben das zu tun, was du auch gesagt hast, Heidi, zu schauen, wie geht's mir denn eigentlich? Möglichkeiten zu finden, zu schauen, wie fühle ich mich gerade? Kann ich meine Gefühle beschreiben, meine Stimmungslage? Was sagt mein Körper, wenn ich mich bewege? Da muss man nicht Yoga oder Meditation machen, kann man sehr gern, aber man kann auch einfach mal spazieren gehen und nur achten darauf, natürlich auf die Ampeln, wenn da noch welche sind, auf die auch noch, aber nur auf sich achten. So eine Art Gehmeditation ist es dann, was sagt mein Körper, tut irgendwo was weh, wie nehme ich meine Beine wahr, meine Arme, was macht mein Rumpf? Also einfach so in diese Kommunikation mit dem eigenen Körper zu gehen und dann einfach zu schauen, was tut mir gut. Und ganz wichtig auch, sich abzugrenzen gegenüber diesem dauernden Diät- und Körpertalk. Wenn die Kollegin wieder sagt, oh, ich muss auf Diät, ich bin zu fett, obwohl sie vielleicht eine Normgröße trägt. Oder egal, selbst wenn sie mehrgewichtig ist. Es ist völlig egal, einfach für sich einzustimmen und zu sagen, das was, dieser ganze Körpertalk, der langweilt mich. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte einfach nicht mehr darüber sprechen. Lass uns über andere Dinge sprechen. Und eben auch für andere einzustehen, wenn man merkt, da wird über Menschen im großen Körper gelästert. Fällt manchmal einfacher, das für andere zu machen, als für sich selbst. Aber wenn man es länger für andere gemacht hat, dann fällt es einem irgendwann für sich selbst nämlich auch nicht mehr so schwer. Also quasi diese Dinge zu schauen, sich dieses Schlankheitsidealkultur bewusst zu machen als ersten Schritt, sich selbst nicht mehr so negativ zu bewerten, sondern einfach neutral zu bewerten, generell Diät-Talk eben auch abzuwenden. Also dass man einfach sagt, da mache ich nicht mehr mit, und für andere auch eintreten. Und die Sehgewohnheiten ändern. Also das wären so die 5 Tipps, die ich habe, die wirklich auch langfristig helfen, dass man sich selbst mehr akzeptiert. Und vielleicht ein Tipp noch in die dann vielleicht eintretende Lücke. Da hatten wir mal in einem unserer früheren Gespräche auch drüber gesprochen, in diese Lücke, die dann eintritt, wenn man auf einmal nicht mehr sich mit Diäten und so weiter beschäftigen muss, zu schauen, was will ich denn eigentlich tun? Was ist wichtig in meinem Leben? Das war das, was wir eben, das auch in meinem Sabbatical quasi passiert ist. Und da ein Thema zu haben, ob es ein Herzensthema ist, einfach ein Hobby, was auch immer, etwas zu haben, das diese entstehende Lücke füllen kann, weil sonst wird es schwierig, wenn man auf der Couch sitzt und sich fragt, naja, sonst habe ich hier diese Diät, da war ich dort das einkaufen und habe im Internet dies recherchiert. Was tue ich denn in der Zeit?
Ja, genau. Und das ist das, was ich so unglaublich befreiend finde an dem Prozess des Lösens von dem Diätenwahnsinn und dem Körperkult, zu merken, wie viel Platz plötzlich im Leben wird, wie viel Raum in meinen Gedanken frei wurde, um ja, Sachen zu machen, die wirklich Spaß machen.
Ja.
Und klar, es ist auch mit einem Trauerprozess verbunden, weil natürlich die meisten kriegen aus einer Diät erstmal einen Kick, weil man immer erstmal dieses Gefühl hat, oh, jetzt wird alles anders, jetzt wird es besser, dieses eine Mal wird es garantiert. Und diesen Kick hat man natürlich nicht mehr, wenn man das Ganze an den Nagel hängt. Aber gleichzeitig zu merken, wie viel Wohlfühlen, wie viel Entspannung, wie viel Lebensfreude in meinem Leben schon drinsteckt, auch mit dem Körper, den ich jetzt habe, und dass ich dafür meinen Körper gar nicht verändern muss, wenn ich mein Denken ändere. Und zum Beispiel, was mir angewöhne, und das ist was mir auch sehr geholfen hat, gar keine Kommentare mehr über Körper zu machen. Ja, ja. Körper einfach auszuklammern aus dem, das fällt mir immer noch schwer, es liegt in uns allen einfach sehr drin, aber zu merken, dass ein Körper ist einfach nobody's business. Das, ne?
Total, und ja.
Das fällt mir leichter, mit Blick auf meine Kinder, da werde ich wirklich zur Löwin, wenn jemand Körper kommentiert. Aber, und das gilt nicht nur für Menschen mit größeren Körpern, das gilt auch für Kinder, die zu dünn sind oder mehr essen müssen oder zu knochig sind oder was auch immer. Diese Kommentare helfen niemandem, schaden aber in großer Zahl. Und das ist was, wo ich merke, da können wir uns echt sensibilisieren, wie du auch gesagt hast, mit dem Vergleichen mit anderen Körpern. Da können wir für uns selber ganz viel rausnehmen, wenn wir aufhören, unsere Körper, andere Körper zu kommentieren, zu bewerten, zu beurteilen und dann zu vergleichen. Da gibt es eigentlich nur Verlierer, keine Gewinner.
Ja. Ja, ja, tatsächlich. Also eine gute Idee ist dann, sich zum Beispiel mal eine Liste mit Komplimenten, die eben nichts mit dem Körper oder dem Aussehen zu tun haben, sich bereitzulegen und zu schauen, was kann ich denn sagen? Weil oftmals, da kommt man vielleicht morgen ins Büro und da rutscht einem sowas raus, die Kollegin kommt da beschwingt entgegen, Montagmorgen, man wundert sich, na Mensch, meistens sind die Leute Montagmorgen nicht so gut drauf, und dann kommt man da an und dann sagt man, oh, siehst du heute gut aus? Man meint aber vielleicht was ganz anderes, und dann sagt man stattdessen lieber, ach Mensch, ich bin froh, dich zu sehen, und es ist so schön, dich mit dieser guten Laune zu sehen. Du steckst mich an, danke schön. Ja. So. Und das ist doch ein viel, viel schöneres Kompliment und viel dienlicher, weil die Kollegin weiß, wenn sie einen Tag mal Augenringe hat, kann sie dennoch, oder mal Medikamente nehmen musste und zugelegt hat oder was auch immer passiert ist. Sie weiß immer, dass diese Stimmung und die Möglichkeit, ihre Kollegin in bessere Laune zu versetzen, dass das was ist, womit sie beitragen kann, und dass es eben nicht ihr Körper ist, durch den sie irgendwie zu einer guten Stimmung beiträgt. Mhm. Ja, also ja. diese Liste ist, kann auch mal ganz gut helfen, weil oftmals fällt uns da gar nicht so viel ein, weil wir immer auf, ach, siehst du gut aus und deine Haare und hast du abgenommen und weiß der Teufel, das ist natürlich so ein bisschen Smalltalk-Niveau, aber da kann man sich durchaus mal vorbereiten, indem man was anderes sich überlegt, ja.
Das stimmt. Ja, weil wir gerade eben auch, weil wir dieses, ich sag jetzt mal, weil wir so gehirngewaschen wurden von unserer Kultur und den Kulturen davor, ist für uns immer noch ein Kompliment, boah, hast du abgenommen. Wo wir häufig komplett vergessen, dass es jede Menge Gründe gibt, wieso jemand abgenommen hat, der das gar nicht wollte und die nicht zu begratulieren sind. Wenn jemand eine Chemotherapie macht, wenn jemand eine bösartige Krankheit hat, wenn jemand eine Essstörung hat, dann ist Gratulieren dafür, dass jemand abgenommen hat, mit Sicherheit nicht hilfreich. Und das ist ein weiterer Grund, warum es eine gute Übung ist, auch für den eigenen Körper, sich einfach davon fernzuhalten, Körper zu kommentieren und, wie du gerade so schön gesagt hast, Komplimente am Körper festzumachen und lieber nach Möglichkeiten zu suchen, jemanden was Nettes zu sagen, was nicht in erster Linie was mit dem Aussehen zu tun hat oder mit dem Körper.
Ja, definitiv. Also das ist auch total wichtig, weil weiß man, wie es demjenigen körperlich oder mental geht, also dass er so abgenommen hat, wenn man sich irgendwie um pflegebedürftige Angehörige kümmern muss oder dann auch kümmert und durch diesen Stress eben abnimmt, da will man kein Kompliment zur Abnahme hören, weil das eben nicht aus den richtigen Gründen erfolgt ist. Also was heißt richtige Gründe? Es war aus Beweggründen aus sich selbst heraus quasi. Weil es bedeutet ja auch nicht, dass wenn wir sagen, Diäten sind mies, bedeutet ja nicht, dass wir gleichzeitig gegen Gewichtsverlust sind. Also ich kann das für mich sagen. Wenn jemand einen Gewichtsverlust in Einklang mit sich selbst erreicht, wirklich, dann ist es ja völlig in Ordnung. Es geht mir einfach darum zu sagen, dass dieser beabsichtigte Gewichtsverlust, dieses verzweifelte Wünschen einer schlanken Figur, das bringt uns eben dahin, dass wir glauben, Traumkörper, Waschbrett braucht 4 Wochen in, was weiß ich, 10 Kilo in 4 Wochen oder weiß der Teufel, was wir alles glauben. Diese Projektion, die bringt uns dazu, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die uns einfach nicht gut tun und die dem Körper auch nicht gut tun. Also es bedeutet aber nicht, dass man nie wieder Gewicht verlieren darf. Nee. Es kommt einfach darauf an, wie geht man mit sich selbst um, welches Feedback gibt einem der eigene Körper, wie geht es einem auch mental. Das ist wirklich wichtig. Gesundheit ist immer ein Zusammenwirken von körperlichen Faktoren, von mentalen Faktoren, aber auch wie man in seinem Umfeld funktioniert, also sozialen Faktoren. Das ist einfach nicht von Hand zu weisen. Und erst wenn das alles zusammen ein rundes Bild ergibt, dann ist es wirklich gut und eben nicht der Gewichtsverlust, der körperlich vermeintlich gut wäre, aber auf allen anderen Ebenen geht es den Bach runter.
Mhm. Ja, das finde ich gut. Ich danke dir ganz sehr für deine tollen Tipps auf dem Weg zur Körperakzeptanz. Ich würde gern mit meinem Lieblingszitat von dir aufhören oder abschließen, weil es mir so im Hinterkopf geblieben ist, dass du gesagt hast, Körperakzeptanz ist keine Mutprobe. Und das bedeutet, wir müssen nicht sofort unseren Körper lieben und völlig hin und weg sein und nur noch enge Klamotten anziehen und überall im Freibad mit Bikini durch die Gegend laufen. Man kann das ansteuern, wenn man das möchte, weil man sich vielleicht eingeschränkt gefühlt hat. Aber es geht bei Körperakzeptanz nicht um eine Mutprobe, sondern darum, Frieden mit dem zu schaffen, was jetzt gerade ist und unseren Körper so zu akzeptieren, wie er eben ist. Und das andere Bild, was du gesagt hast, was ich so schön fand, das ist wie in einer Beziehung mit anderen Menschen. Der engste Partner, den liebt man heiß und innig, aber das heißt nicht, dass man jede Seite super findet. Das heißt auch, dass in jeder menschlichen Beziehung gibt es immer Sachen, die einen nerven, die einen stören. Und das ist, was unsere Beziehung zum eigenen Körper genauso prägen darf. Das fand ich unglaublich hilfreich und fast schon bewusstseinserweiternd zu diesem Thema, wie du das gesagt hast. Und damit möchte ich gerne die Zuhörer, Zuschauer in den Alltag entlassen Und ja, darauf den Fokus legen, dass wir in unserem Jetzt-Körper anfangen können, uns wohlzufühlen, dass wir eben nicht abnehmen müssen, um überhaupt unseren Körper akzeptieren zu können. Und wenn jemand dabei Hilfe braucht, sich in seinem Körper wohlzufühlen, dann darf er sich an dich wenden. Das sehe ich richtig.
Sehr, sehr gern, ja.
Du hilfst Menschen dabei, auch ihre Beine schön zu finden.
Ja, ja.
Und ich lasse unter dem Video, unter dem Podcast den Link da, wie man mit dir in Kontakt treten kann, deine Webseite. Und da du bietest ein kostenloses Erstgespräch an, wenn ich das richtig sehe.
Genau.
Dann kann man mit dir einen Termin machen und schauen, wie du weiterhelfen kannst.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich danke dir ganz sehr und freue mich, wenn wir uns nochmal über das Thema unterhalten können.
Sehr, sehr gern. Also ich danke dir auch ganz sehr für die Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil ich finde, das ist einfach so wichtig und auch super schön, wie du meine Zitate da quasi auch herausgesucht hast sozusagen, dass sie mir auch selbst bewusst geworden sind, was ich da gesagt habe. Also super vielen lieben Dank. Es ist einfach so wichtig, lass uns da weiter drüber sprechen, denn ich finde vielleicht noch ein kleines Zitat, das jetzt auch, ich habe das Rad da nicht neu erfunden, aber es ist einfach, unser Leben findet jetzt statt, das, was du eben sagst, unser Jetzt-Körper, unser Leben findet jetzt statt und eben nicht in minus irgendwelchen Kiloabnahmen, sondern wir dürfen jetzt mit unserem Körper unser Leben gestalten und das ist einfach so wichtig. Ich danke dir ganz herzlich, Heidi.
Dankeschön.